Die große Sauerstoffkatastrophe. Die große Sauerstoffkatastrophe, im Englischen Great Oxygenation Event, beschreibt eine Phase, in der der Anteil von molekularem Sauerstoff in den Ozeanen und in der Luft sprunghaft wuchs. Das geschah vor rund 2,4 Milliarden Jahren, als die Erde ungefähr halb so alt war wie heute. Damit ging die zweite Erdatmosphäre in die dritte über. Damals existierten ausschließlich anaerobe Mikroorganismen. Einige dieser Wesen setzten bei der Photosynthese Sauerstoff frei, den sie selbst als Gift empfanden. Leicht oxidierbare Stoffe aus Vulkanen nahmen den Sauerstoff jedoch sofort wieder auf. Deshalb blieb sein Gehalt in der Luft verschwindend gering. Die Erdoberfläche wechselte in dieser Zeit ihre Farbe von dunklem Basalt zu rostigem Rot. Mit nachlassendem Vulkanismus, dem Verlust von Wasserstoff ins All und verstärkter Photosynthese kippte das Gleichgewicht. Der Sauerstoff stieg in mehreren Schüben stark an. Die eigentliche große Sauerstoffkatastrophe. Kurz darauf folgte eine weltweite Vereisung. Das Treibhausgas Methan zerfiel unter den neuen oxidierenden Bedingungen schnell und große Mengen organischen Materials wurden abgelagert. Geologische Daten deuten darauf hin, dass zeitweise ein Vielfaches des heutigen Sauerstoffvorrats in die Atmosphäre gelangte. Danach sank der Sauerstoffgehalt wieder und verharrte lange bei niedrigen Werten, vermutlich unter einem Tausendstel des heutigen Niveaus. Erst vor weniger als einer Milliarde Jahre stieg er erneut an und ebnete damit den Weg für vielzelliges Leben. Ablauf. Die frühe Erdatmosphäre enthielt nur sehr wenig freien Sauerstoff. Zwischen etwa 3,2 und 2,8 Milliarden Jahren entwickelten Mikroorganismen, die als Vorläufer der heutigen Cyanobakterien gelten, eine neue Form der Photosynthese. Bei dieser oxygenen Photosynthese entsteht Sauerstoff als Abfallprodukt. So bildete sich in den Ozeanen große Mengen Sauerstoff, sowohl vor als auch nach der großen Sauerstoffkatastrophe. Vor diesem weltweiten Ereignis wurde der entstandene Sauerstoff sofort verbraucht. Er oxidierte organische Stoffe, Schwefelwasserstoff und gelöstes zweiwertiges Eisen. Die große Sauerstoffkatastrophe markiert den Zeitpunkt, an dem vor allem das gelöste Eisen weitgehend oxidiert war und der Nachschub diese Stoffe nicht mehr vollständig ersetzen konnte. Überschüssiger Sauerstoff begann sich nun im Meerwasser und anschließend auch in der Atmosphäre anzureichern. Viele Forschende gehen davon aus, dass zwischen dem ersten Auftreten der oxygenen Photosynthese und dem dauerhaften Anstieg des freien Sauerstoffs eine lange Zeit verging. Grund dafür war die große Menge an Stoffen, die Sauerstoff binden konnten. Wetterungsverfahren und Vulkanismus lieferten ständig neues Material nach. Dadurch wurde der gebildete Sauerstoff zunächst immer wieder abgefangen. Die Oxidation von zweiwertigem Eisen zu dreiwertigem Eisen führte zur Ablagerung von Bändererz. Darin liegt Eisen vor allem als Hämatit und Magnetit vor. In alten Kontinentschilden, die geologisch wenig verändert wurden, sind diese Erze bis heute erhalten. Beispiele sind das Hamersley-Becken in Westaustralien, der Transvaal-Kraton in Südafrika und die Animikie-Gruppe in Minnesota in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Lagerstätten sind weltweit die wichtigsten Eisenquellen. Erst ungefähr 50 Millionen Jahre vor der großen Sauerstoffkatastrophe blieb Sauerstoff dauerhaft in der Atmosphäre. Theorie des späten Erscheinens der oxygenen Photosynthese. Nach dieser Theorie entstanden die phototrophen Organismen, die Sauerstoff produzieren, erst kurz bevor die Menge des Gases in der Atmosphäre deutlich anstieg. Grundlage dieser Annahme ist die massenunabhängige Auftrennung der Schwefelisotope. Fachleute sehen in dieser Auftrennung einen Hinweis darauf, ob Sauerstoff vorhanden war oder nicht. Die Theorie muss deshalb die Zeitspanne zwischen dem Auftreten der sauerstoffbildenden Mikroorganismen und dem späteren Anstieg des Sauerstoffgehalts nicht weiter erklären. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass dieser angebliche Sauerstoffanzeiger missverstanden wurde. In dem fraglichen Zeitraum wechselte das Muster der Schwefelisotope von einer massenunabhängigen zu einer massenabhängigen Auftrennung. Viele Forschende deuten den Wechsel als Folge des neu auftauchenden Sauerstoffs in der Luft. Sauerstoff hätte die lichtgetriebene Zersetzung von Schwefeldioxid gestoppt, die für die massenunabhängige Auftrennung nötig ist. Andere Erklärungen sind ebenfalls möglich. Eine Zunahme der Verwitterung unter Gletschern könnte den gleichen Effekt ausgelöst haben. Ebenso lässt sich eine Vereinheitlichung der Schwefelvorkommen im Meer denken, verursacht durch einen stärkeren Temperaturunterschied während der huronischen Eiszeit. Tektonischer Auslöser. Nach dieser Theorie entstand die Verzögerung, weil der wachsende Sauerstoffgehalt auf tektonische Veränderungen der Erdoberfläche warten musste. Erst als Schelfmeere auftauchten, gelangte reduzierter Kohlenstoff in die Sedimente. Dort konnte er sich ablagern. Gleichzeitig band der neu gebildete Sauerstoff sich im Meer durch verschiedene Oxidationsprozesse. Zuerst reagierte er vor allem mit Eisen in seiner zweiwertigen Form. Ältere Gesteine liefern Beweise dafür. Sie enthalten große Mengen an Bändererz, das sich durch die Oxidation des Eisens gebildet hat. Viele dieser Bändererze werden heute als wertvolle Eisenerzlagerstätten abgebaut. Nickelmangel. Chemosynthetische Lebewesen setzten Methan frei. Dieses Gas fing den molekularen Sauerstoff ein. In Gegenwart von ultravioletter Strahlung reagiert Methan mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser. Moderne Mikroben, die Methan bilden, brauchen Nickel als Coenzym. Als die Erdkruste abkühlte, gelangte immer weniger Nickel an die Oberfläche. Die Produktion von Methan nahm dadurch ab. Sauerstoff konnte sich nun in der Atmosphäre anreichern. Zwischen 2,7 und 2,4 Milliarden Jahren vor heute verringerte sich der Vorrat an abgelagertem Nickel stetig. Zu Beginn dieser Zeit lag er etwa beim 400-fachen des heutigen Wertes. Folgen der großen Sauerstoffkatastrophe. Der steigende Sauerstoffgehalt im Meer tötete vermutlich einen großen Teil der streng sauerstoffmeidend lebenden Organismen, die damals die Erde bevölkerten. Für diese Wesen war freier Sauerstoff ein Gift und spielte wohl eine Hauptrolle beim größten bekannten Massenaussterben. Bei ihrem Stoffwechsel entstehen Peroxide. Diese Verbindungen sind extrem reaktiv und zerstören wichtige Zellbestandteile. Erst als manche Lebewesen Enzyme wie Peroxidasen entwickelten, konnten sie die schädlichen Peroxide abbauen und die Giftwirkung des Sauerstoffs mindern. Die große Sauerstoffkatastrophe wirkte weltweit und löste drei bedeutende Folgen aus. Erstens, Methan in der Luft, ein starkes Treibhausgas, wurde zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert. Dadurch kühlte der Planet ab. Die Folge war die huronische Eiszeit, die ungefähr von 2,4 bis knapp 2 Milliarden Jahren vor heute andauerte und vermutlich die längste Schneeball-Erde-Phase darstellt. Zweitens, freier Sauerstoff veränderte die Chemie zwischen Gesteinen, Atmosphäre und Ozeanen grundlegend. Die Vielfalt der Mineralien nahm stark zu. Fachleute schätzen, dass die große Sauerstoffkatastrophe allein für mehr als 2500 der insgesamt etwa 4500 bekannten Mineralien verantwortlich ist. Die meisten dieser neuen Mineralien entstanden als wässrige Komplexe oder oxidierte Formen während dynamischer Prozesse im Erdmantel und in der Erdkruste. Drittens, die Verfügbarkeit von Sauerstoff erschloss der Evolution neue Wege. Anaerobe Lebewesen gewinnen nur wenig Energie aus ihrem Stoffwechsel. Mit freiem Sauerstoff standen plötzlich große Mengen thermodynamisch freier Energie bereit. Viele Stoffe liefern durch Oxidation deutlich mehr nutzbare Energie als durch stoffliche Umsetzungen ohne Sauerstoff. Diese Energiequelle ermöglichte daraufhin die Entwicklung komplexerer Lebensformen.